Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, er darf weiter beobachtet werden, allerdings auch nur mit Quellen, die eh allen zugänglich sind. Was heißt dieses Urteil für Bodo Ramelow? Man kann sagen, er ist stinksauer. Warum eigentlich? Das fragen wir ihn selbst jetzt, Bodo Ramelow am Apparat. Schönen guten Tag, Ramelow.
Hallo, guten Tag. Und ich beginne mal mit einer Korrektur. Das war nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern das Bundesverwaltungsgericht.
Das Verwaltungsgericht, genau. Und Sie wollen
ich gehe noch zum Bundesverfassungsgericht.
So ist es natürlich richtig. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, da ist noch eine Instanz, die Sie noch vor sich haben. Warum sind Sie eigentlich so sauer? Eigentlich könnten Sie doch froh sein über die Presse und darüber, dass die Linke und Sie als Person auch im Gespräch sind.
Wenn es nur um meine Person ginge, würde ich Ihnen ja recht geben. Nur es ist viel schlimmer, was gestern passiert ist. Und diese Dimension wird nach und nach erst den Beteiligten klar. Gestern ist entschieden worden, dass aus öffentlichen Quellen über mich nicht nur gesammelt werden darf, sondern Dossiers angelegt werden dürfen. Das ist eben was anderes, ob Sie als Journalist einfach sich aufheben, was ich irgendwann mal in 20 Jahren öffentlich gesagt habe und mir das dann vorhalten. Das ist Ihr gutes Recht als Journalist. Wenn das aber ein Geheimdienst macht, und dieser Geheimdienst Dossiers elektronisch anlegt und dann Regelanfragen stattfinden, wie es zum Beispiel in Bayern stattfindet. In Bayern hat die Staatsregierung angewiesen, dass alle paar Jahre alle öffentlichen Bediensteten sagen müssen, ob sie in so bedeutsamen Organisationen wie dem FDGB, der VKSK Sparte oder eben heute in der Partei Die Linke sind. Und dann merken sie, dass hier was ganz anderes passiert. Auf einmal gibt es dann eine Zuordnung durch den Geheimdienst. Es gibt ein Dossier, da ist überhaupt nicht interessant, was in dem Dossier ist. Wenn es das nämlich gewesen wäre, hätte gestern das Ganze eingestellt werden müssen, wenn es um mich gegangen wäre. Nein, das Gericht hat gestern entschieden, alle 80.000 Mitglieder meiner Partei, alle sind ab sofort unter Generalverdacht und alle müssen sich gefallen lassen, dass Dossiers angelegt werden. Das ist der Grund, warum ich sage, dem Schnüffelstaat ist Tür und Tor geöffnet worden. Und es erinnert mich an den Beginn der Berufsverbote in Westdeutschland, die ja mit Regelanfragen beim Verfassungsschutz viele Junglehrer in schwere politische Krisen gebracht haben, weil die Lehrer auf einmal anfingen, sich zu überlegen, ob sie sich noch politisch engagieren. Da war die Frage, ob man Mitglied in der DKP ist oder nicht, gar nicht mehr die entscheidende. Es war nur noch die Frage, ob du solidarisch bist mit einem Berufsverboteopfer oder ob du beim Friedensaufruf mit unterschrieben hast oder ob du im Volkszählungsverfahren dich geweigert hast, deine Daten anzugeben.
Also bitteschön, Herr Ramelow, jetzt Google, wenn ich jetzt eine Anfrage per Google mache, dann bekomme ich doch auch genauso schnell ein Dossier über Sie oder über Ihre Partei. Ist denn das wirklich alles so schlimm? Wird das nicht einfach zu hoch gekocht?
Ja, nochmal, Sie haben offenkundig die Tiefe, was ich gerade versucht habe zu erklären, wirklich noch nicht durchdrungen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob ich bei Google das mache, weil das ist überhaupt kein Problem. Google entscheide ich selber, ob ich das wissen will oder nicht. Aber den Geheimdienst, den kann eben nicht Carsten Rose mal kurzerhand anfragen und mal sagen, habt ihr denn nun eine Registriernummer über Ramelow oder habt ihr es nicht? Aber sobald ich eine öffentliche Beschäftigung anstreben würde, müsste ich in Bayern damit rechnen, dass dann die Meldung kommt, jawohl, über Ramelow gibt es was und schon ist meine Bewerbung auf dem Tisch wieder ganz unten.
Nun kann man ja heute viele Kommentare lesen, einige von denen sagen, naja, es gibt ja auch sozusagen bei der CDU immer wieder am rechten Rand Bestrebungen und Äußerungen und die müssten ja dann eigentlich auch überwacht werden und selbst Herr Machnig springt in die Bresche und sagt, es ist doch gar nicht mehr zeitgemäß, diese Überwachung. Woher kommen denn trotzdem diese Reflexe und diese Bemühungen?
Ich glaube, dass der Kalte Krieg gestern nochmal zugeschlagen hat und einerseits war ich gestern tatsächlich geschockt. Weil ich muss ja darauf hinweisen, nicht ich habe gestern geklagt, sondern die Bundesregierung hat ja geklagt. Ich habe ja in Münster gewonnen, ich habe in Köln gewonnen, ich habe in Münster das Verfahren gewonnen. Und gegen das Urteil von Münster, das ja festgestellt hat, dass über die Person, über den Menschen Bodo Ramelow nichts gesammelt werden darf. Und dass mittlerweile ja sogar die ganzen Daten vor 1999 als rechtswidrig gesammelt eingestuft hat. Diese ganzen Dinge hat sich die Bundesregierung nicht gefallen lassen, ist damit in Rechtsmittel gegangen. Und dann war das Schockierende, dass gestern nicht nur über meine Person überhaupt nicht geredet wurde, sondern tatsächlich wurden sämtliche Urteile von mir aufgehoben. Und das Gericht hat ausdrücklich gesagt, am Beispiel Ramelow, der ausdrücklich nichts, dem nichts vorgeworfen wird, wird einfach nur gesagt, jedes Mitglied der Partei Die Linke muss sich zurechnen lassen, ob irgendjemand dummes Zeug redet. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn das, was Herr Oettinger gemacht hat, als er bei Filbinger zur Beerdigung Herrn Filbinger aus seiner NS-Zeit Widerstandsdinge umdrehen wollte, oder der Abgeordnete Hohmann aus Fulda, der anschließend von der CDU sogar ausgeschlossen wurde. Das müsste sich jetzt alles die CDU anrechnen lassen. Dann hätte der Verfassungsschutz aber viel zu tun. Und ich glaube, es ist in Deutschland immer so, wenn Gedanken von links kommen, dann werden sie unter Generalverdacht gestellt.
Dann halten Sie das also für ein politisches Urteil. Was ist denn mit der Gewaltenteilung in Deutschland, die eigentlich auch ein verfassungsmäßig geschütztes Gut ist?
Die ist gestern aufgehoben worden. Weil der parlamentarische Anspruch, den ich geltend mache als gewählter Abgeordneter eines Parlaments, ist der Anspruch auf Kontrolle der Regierung. Wir sind dazu da, die Regierung zu kontrollieren. Und die Regierung ist die vorgesetzte Dienststelle auch eines Geheimdienstes. Jetzt wird also mit Hilfe des Geheimdienstes im politischen Wettbewerb der Geheimdienst instrumentalisiert. Denn bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Der Mensch Bodo Ramelow muss sich über die gesammelten Daten tatsächlich keine Sorgen machen, weil ich weiß, was ich gesagt habe, ich weiß, was in meiner Akte ist. Das ist alles an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Aber derjenige, der sich für die Partei Die Linke in Bayern beim nächsten Landtagswahlkampf engagieren will, der muss sich vorher überlegen, ob er anschließend irgendwann mal in den öffentlichen Dienst will oder nicht, ob er Lehrer werden will oder ob er verbeamtet werden will. Und dann steht er unter Generalverdacht und es reicht, dass der Geheimdienst intern die Dossiers zuleitet oder die Meldung, es gibt ein Dossier. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, das ist die NADIS-Ebene, das ist die elektronische Erfassung, wo dann einfach jeder Polizist sogar feststellen kann, ob es einen NADIS-Eintrag gibt. Da steht nicht mehr drin, um was es eigentlich geht. Da steht einfach nur drin, Ramelow steht drin. Und in dieser Kategorie war Oskar Lafontaine eingetragen. Der ehemalige Vorsitzende der SPD, der ehemalige Bundesminister, ist, als er für Die Linke sich engagiert hat, im saarländischen Verfassungsschutz auf NADIS eingetragen worden. Das ist dann vom Spiegel aufgedeckt worden und als skandalös dann aufgegeben worden. Und mit dem gestrigen Urteil ist das alles ab sofort zulässig.
Das politische Interesse der Bundesregierung ist das eine und auch die politischen Ambitionen, die vielleicht viel zu weit gehen, des Verfassungsschutzes ist das andere. Aber wie, auch wenn wir uns da in dem Bereich des Spekulativen dann bewegen, ist denn das Motiv der Richter, die gestern entschieden haben, zu bewerten?
Was soll ich dazu sagen? Wenn ich das wüsste, hätte ich eine Einschätzung, warum eine solche Kehrtwendung stattgefunden hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe die Verhandlung 3,5 Stunden mit großem Interesse verfolgt. Alle Journalisten, die anwesend waren, haben nach dieser Verhandlung kommentiert, dass aus der Verhandlung die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass Ramelow gewinnt und dass es sogar so weit geht, dass wahrscheinlich sogar ein Urteil zu erwarten wäre, dass die gesamte Observation der Partei Die Linke unterbinden würde. So haben alle verstanden, wie die Verhandlung stattgefunden hat. Und dann kam etwas, was eine für mich 380-Grad-Wendung war. Und das ist mir auch richtig wie ein Schlag in die Magengrube vorgekommen. Nämlich dann ein Urteil, das alle Urteile aufgehoben hat. Also nicht nur gesagt hat, da gibt es ein paar Rechtsmängel, da gibt es ein paar Entscheidungsmängel. Nein, es wurde einfach ein Verfahrensmangel festgestellt, der heißt, alle Urteile werden aufgehoben und es wurde ein Leitsatz aufgestellt, der rechtlich überhaupt nicht verhandelt wurde, nämlich der Leitsatz, dass die Partei sich insgesamt den Verdacht auf den Verdacht eines Verdachtes, verfassungsfeindliche Teile haben zu können, dass das ausreicht, um alle 80.000 unter Generalverdacht zu stellen. Und da wird es einfach dann auch rechtsstaatswidrig, weil darüber ist überhaupt nicht verhandelt worden. Die Partei war weder Kläger noch Beklagter, sondern es ging um Bodo Ramelow. Und Bodo Ramelow hat attestiert bekommen von den Landesgerichten in Thüringen und von den Landesgerichten in Nordrhein-Westfalen, dass alles, was über den Menschen Ramelow gesammelt ist, rechtswidrig ist.
Nun haben die Kläger sich ja auf die sogenannten linksextremen Gruppierungen in ihrer Partei bezogen, auf die kommunistische Plattform und auf das marxistische Forum, dass die sozusagen möglicherweise, weil sie angeblich demokratiefeindlich sind, dann die Politik ihrer Partei bestimmen. Ist das denn so?
Also den Vortrag habe ich so gehört, aber nicht eine Tatsache gehört. Deswegen sage ich ja, wenn die Parteiklägerin gewesen wäre, hätte das alles verhandelt werden müssen. Dann hätte auch Beweis erhoben werden müssen. Aber es ist jeder Beweis schuldig geblieben worden. Und ich will mal zwei Beispiele sagen. Wenn Frau Merkel bei der Parteihochschule der KP Chinas am Donnerstag der vergangenen Woche ein Grundsatzreferat hält, wird das abends bei uns in allen Nachrichten gezeigt. Und die KP Chinas ist nun nicht unbedingt für eine demokratische, rechtsstaatskonforme Partei bekannt bei uns in Deutschland. Wenn ich während der Parteibildung mit einer Professorin der KP China, der Parteihochschule, rede, landet das bei mir in der Verfassungsschutzakte, weil wir dazu eine Presseerklärung gemacht haben und weil wir öffentlich das auch dokumentiert haben. Diese öffentliche Dokumentation landet in meiner Akte. So schnell werden dann auf einmal Verdachtsmomente konstruiert. Und ein zweites Beispiel, wenn Sarah Wagenknecht und die Kommunistische Plattform über die Verstaatlichung von Monopolen redet, dann redet die Kommunistische Plattform über den Artikel 15 Grundgesetz, also über unsere deutsche Verfassung. Wenn Frau Merkel die Hypo Real Estate verstaatlicht, ist sie nicht Mitglied unserer Kommunistischen Plattform, die darf verstaatlichen, aber die Kommunistische Plattform bei uns darf darüber nicht mal reden. Und das zeigt die Absurdität, dass die Behauptung, das seien extremistische Organisationen oder Plattformen oder das könnten eventuell mal extremistische Plattformen werden, das reicht mittlerweile schon aus. Und dann behauptet einfach der Rechtsvertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, weil wir Herrn Gauck nicht gewählt hätten, hätten wir damit deutlich gemacht, dass wir eben im Rechtsstaat nicht angekommen sind. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass Herr Wulff ein Verfassungsfeind ist.
Oh, abschließend nochmal zu den Auswirkungen dieses Urteils auf das Wahlverhalten möglicherweise. Ist es eigentlich wirklich clever, sagen Sie, so an den Pranger zu stellen? Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Trotzreaktionen gibt und dass die Leute sagen, naja, dann wähle ich die gerade erst recht, und das ist die abschreckende Wirkung, die sie wahrscheinlich haben soll, eben gerade nicht hat.
Also die abschreckende Wirkung betrifft nicht die Wähler. Da würde ich Ihre Sicht jetzt teilen. Die abschreckende Wirkung tritt wo ganz anders ein. Die tritt da ein, wo sich niemand mehr für uns engagiert. Weil gestern ausdrücklich gesagt worden ist, jedes leitende Mitglied unserer Partei muss ab sofort mit Dossiers rechnen. Und ich habe ja das Beispiel Bayern, weil da gibt es die Regelanfrage und da gibt es die Regelüberprüfung ja genannt. Dort steht ausdrücklich in den Fragebogen drin, VKSK Sparte, FDGB, SED, da steht nicht drin Blockpartei CDU, da steht nicht LDPD oder sowas drin, sondern da steht ausdrücklich dann drin, sind Sie heute Mitglied in der Linken. Und wenn Sie einen solchen Regelbogen haben und Sie sind, was weiß ich, Dozent in der Volkshochschule, selbst wenn Sie Honorarkraft sind, müssen Sie das ausfüllen. Und damit erinnere ich mich sehr wohl daran, wie das Klima in der Berufsverbotezeit in Westdeutschland war, und damit schließt sich der Kreis. Meine Akte ist vor über 30 Jahren angelegt worden, weil ich solidarisch war mit einem Berufsverboteopfer. Nicht, weil ich für die DKP eingetreten bin, nicht, weil ich die DKP für eine gute Partei gehalten habe, nein, weil ich solidarisch war mit einem Berufsverboteopfer. Dieses Berufsverboteopfer, Herbert Bastian, ist vom Bundespräsidenten 1988 begnadigt worden. Die Begnadigung hat das ganze Verfahren gegen Herbert Bastian beendet. Meine Solidarität mit Herbert Bastian hat mir die Akte eingetragen, und jetzt, 30 Jahre später, erlebe ich, dass mit dieser Akte begründet wird eine neue Regelanfrage in ganz Deutschland und 80.000 Mitglieder einer Partei, die unter Generalverdacht stehen. Und das halte ich wirklich für einen schlimmen Fehlgriff in Richtung Kalten Krieg.
Herr Ramallo, vielleicht können Sie ganz kurz den Hörerinnen und Hörern von Radio Frei nochmal den Weg zum Verfassungsschutz skizzieren und vielleicht auch etwas über die Zeiträume sagen, weil die ist ja dann wahrscheinlich für die Arbeit und für das Engagement für die Partei ja wichtig.
Der erste Eintrag, den ich in meinen Akten vorfinde, ist 1982, eine so bedeutsame Angelegenheit, nämlich eine Hochzeitsannonce, wo der Mensch Ramelow seinen Freunden öffentlich mitteilt, kommt alle zur Hochzeitsfeier dann und dann da und da. Das ist in meiner Geheimdienstakte.
Da habe ich mich vielleicht ein bisschen schlecht
gefragt. Sie haben gefragt, wie war der Weg zum Verfassungsschutz?
Au, ich meine natürlich den Weg zum Verfassungsgericht, der Ihnen jetzt bevorsteht.
Sie sehen, wie schwierig das ist, den Unterschied zwischen Verfassungsschutz und Verfassungsgerichtshof.
Na, das war jetzt eine Vorlage.
Nein, um es klar zu sagen, jetzt erwarten wir das Urteil. Sobald das Urteil da ist, haben wir exakt 4 Wochen Zeit, Rechtsmittel einzulegen und müssen sofort die Begründung abgeben. Und wir haben gestern schon die Arbeit aufgenommen und werden die Begründung jetzt vorbereiten, denn jetzt geht es auch um die Frage der Organschaftsrechte, die ich habe. Ich vertrete als Oppositionsführer eine Fraktion, und wenn, wie im Geschehen, die gesamte Bundestagsfraktion der 16. Legislatur, also 53 Abgeordnete, komplett beim Verfassungsschutz registriert sind, dann wird auch damit die Organschaft tangiert, und das muss dann Karlsruhe entscheiden, ob das überhaupt noch zulässig ist. Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Kontrolliert der kontrolliert die Bundesregierung das Parlament oder kontrolliert das Parlament die Bundesregierung?
Sagt Bodo Ramelow, der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Thüringer Landtag. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Bitte gerne. Ja, tschüss. Alles Gute. Tschüss.